Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und ja, an einem sehr verregneten Donnerstagabend habe ich Johannes Dornisch bei mir zu Gast. Er ist der Chief Design Officer bei der Agentur Intiv und mit ihm spreche ich heute über das Thema Product Thinking. Was es damit auf sich hat und vor allem auch, wie es bei Intiv umgesetzt ist, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Johannes. Ich habe dich ja vorhin im Intro mal so ein bisschen angeteasert und auch das Thema schon mal so ein bisschen angeteasert. Was ich noch nicht gesagt habe, dass wir ja heute quasi, sage ich mal, nach einem missglückten ersten Versuch uns nochmal zusammengesetzt haben, nochmal die Folge aufzunehmen. Mal so ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Genau, heute ganzes Thema, das Buzzword im Titel war Product Thinking. Was wir heute so ein bisschen ausklamieren wollen mit dem einen oder anderen, mit den ein oder anderen Facetten. Vielleicht erstmal noch ganz kurz, bevor wir das Thema anschneiden, wer bist du, was machst du, damit man dich so ein bisschen einordnen kann?
Jo, genau, ich bin der Johannes, ich bin Chief Design Officer bei Intiv. Intiv ist IT-Company, Digitalagentur, wenn man so will, wir helfen Kunden bei der digitalen Transformation. Danke nochmal für die Einladung, ich habe es eingangs vergessen. Jetzt zum zweiten Mal. Freut mich natürlich sehr. Nochmal zu Intiv. Wir helfen verschiedenen Kunden bei ihr Business zu transformieren, verschiedene Produkte zu machen, Projekte abzuwickeln, um dementsprechend die Endkunden natürlich oder die Nutzer, können auch interne Kunden sein oder interne Nutzer, zufriedenzustellen und da gute Produkte auf den Markt zu bringen. Haben unter anderem für Adidas gearbeitet, für Vorwerk, für BASF, für Hook.
Okay. Schon so ein paar spannende Companies auch mit dabei. Wir hatten ja so für alle, die den Podcast vielleicht schon ein bisschen länger verfolgen, wir hatten das Thema Design Thinking schon mal und dieses ganze Thema Business Design und Service Design auch schon mal angeschnitten. Jetzt irgendwie so mit Product Design oder mit Product Thinking eigentlich. Ist so für mich so der Abschluss einer großartigen Buzzword-Reihe. Vorläufig lieber, der vorläufige Abschluss. Lässt so ein bisschen was von Design Thinking anmuten, aber auch irgendwie Product. Wo kommt der Begriff her? Wo hast du ihn schon mal aufgeschnappt? Ist es irgendwie selbst irgendwie gefreestyled oder was verstehst du unter dem Begriff?
Ja, also selbst gefreestyled würde ich ihn nicht nennen. Den Begriff gibt es schon ein paar Jahre und Produkte gerade aus dem Startup-Ökosystem, USA, da ist natürlich das Produktmanagement gerade für digitale Produkte viel, viel klarer gesetzt als bei uns. Bei uns ist ja Produktmanagement, nenne ich jetzt mal, eher eine Marketingrolle, eher auch wenn es um physische Produkte geht oder so. Also ich habe BWL studiert, da war Produktmanagement eher, man beschäftigt sich mit dem ganzen Absatz von Produkten, aber nicht unbedingt als ich weiß, viele mögen den Begriff nicht, aber ich verwende das trotzdem als Mini-CEO eines digitalen Produkts, ja? Der eher als Leader die verschiedenen Fans zusammenhält, der als PO arbeitet, der schaut, dass alles der Kunde zufrieden ist und so weiter. Das kommt sehr aus dem Amerikanischen natürlich. Der Begriff Product Thinking leitet sich, glaube ich, klassischen Ursprung jetzt nicht. Denke ich, kann man sogar vorstellen, dass der vielleicht sogar ein bisschen abgekupfert ist von dem Design-Thinking-Paradigma, aber das ist auch eine schöne Abgrenzung. Bei Product Thinking geht es einfach darum, das komplette Produkt zu sehen, also den ganzen Service-Charakter, die Business-Perspektive natürlich noch mehr, die Launch-Perspektive noch mehr, natürlich auch die User-Perspektive und alles, auch die technische Perspektive und das Ganze auch gerade, ich habe es gerade gesagt, wenn es ums Launch geht, zu sagen, ey, man bringt das Produkt auf den Markt, man launcht etwas, Prototype, Risk ist der Assumption-Test, lernt daraus und entwickelt es dann weiter, aber umfassend, also holistischer als nur bei der schönen Buzzword-Reise Design-Thinking. Was natürlich auch wichtig ist, was natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, gerade die Methodologien aus dem Design Thinking zu nutzen, vielleicht auch die Prozesse oder auch die radikale Nutzerzentrierung, die ja Design Thinking für sich beansprucht, ist Product Thinking einfach noch ein bisschen holistischer, einfach auch mit einem anderen Gewicht, wenn es darum geht, die Engineers, die Entwickler zu empowern, damit Teams eigenständige Entscheidungen treffen können und so weiter. Und deswegen mag ich den Begriff eigentlich ganz gerne. Ich glaube, so weit ist der Begriff noch gar nicht, dass man sagen könnte, Buzzwords, man treibt es durch den Markt oder durch die Podcasts dieser Welt. Aber ich finde den Begriff ganz, ganz passend, einfach zu sagen, okay, denk mal holistisch, denk mal vom Problem raus und finden wir Lösungen und lernen. Das ist eigentlich ganz gut.
Ja, ich sag mal noch nicht, aber es hat das Zeug dazu. Nee, aber ich finde es ein super spannender Ansatz, weil er, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte halt sag ich mal, manifestiert in sich, zu sagen, okay, man arbeitet an einem Produkt und nicht in Päckchen, was ja immer so das größte Problem ist. Aber bevor wir da auf dieses Päckchen-Thema kurz eingehen, so von dem, was du erklärt hast, man hört ja total raus, okay, es ist eine sehr, sehr interdisziplinäre Sache. Es sind super viele Departments oder Stakeholder mit eingebunden, die eben diese Nutzerzentrierung haben sollten. Ist es da nicht manchmal schwierig, alle an Bord zu bekommen?
Ja, das an Bord kommen, ein Team zu schaffen, auch die Stakeholder mit ins Board zu bekommen, ist natürlich ein Riesenthema. Also es gibt auch da geht Product Thinking auch hin, einfach ins Organisationsdesign. Also es ist zu sagen, okay, hey, wie stellt man seine Organisation auf oder wie müssen sich eigentlich Unternehmen aufstellen, um diese Produktzentrierung, ja, also wirkliches Produkt oder digitales Produktunternehmen zu werden. Das ist sehr, sehr spannend. Also von daher das an Bord holen ist immer so ein Thema, aber da gibt es verschiedene Ansätze, einfach gerade zu sagen, und deswegen mag ich den, ist für mich der Product Manager, also der mehr als nur ein PO im Scrum-Prozess, sondern der wirklich auch sagt, okay, hey, ich muss die Fäden zusammenhalten, enorm wichtiger Spieler. Also zusammen, Teresa Torres hat letztens ein Buch veröffentlicht und die hat einen Begriff darin geprägt, beziehungsweise prägt sie den schon länger, der heißt der Product Trio, also Produktmanager, Design Lead und Technology Lead. Und die drei sind eigentlich so dafür verantwortlich, alle mit reinzunehmen und agieren zum einen als Advokat, Nutzeradvokat, Technologieadvokat oder Businessadvokat. Und der Produktmanager hat da schon eine, oder ein Produktleader, wenn man so will. Beim Manager-Leader ist auch immer so eine Definitionssache, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, sage ich jetzt mal, oder genau sein muss. Von daher sage ich, also die drei Rollen in irgendeiner Art und Weise, oder die sind dafür zuständig, dass sie alle an Bord holen. Und da könnte man sogar so weit gehen, zu sagen, hey, wie muss ich vielleicht ein Unternehmen aufstellen, damit da ein erfolgreiches Mitnehmen und Lernen stattfinden kann?
Ja.
Ja.
Ja, weil
Und
ich,
das funktioniert natürlich, ja. Bitte,
ja.
sorry.
Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass es ja dann auch, ich sag mal, je mehr Leute du mit an Bord holst, was ja für ein Produkt, das von A bis Z, sag ich mal, nutzerzentriert sein soll, absolut, sag ich mal, essentiell ist. Ne? Nutzerzentrierung kann nicht irgendwie so in Stückchen funktionieren, sondern entweder, also natürlich schon, dann ist es halt nicht ganz so, es ist jetzt es ist schon nicht schwarz-weiß, aber wenn du das von A bis Z irgendwie den Nutzer abholen möchtest, muss auch von A bis Z mit involviert sein in den Prozess. So. Aber dann braucht man auch wiederum jemanden, und das ist eigentlich so der Punkt, worauf ich hinaus will, ist ja diese Rolle dann wahrscheinlich auch super wichtig, weil man dann jemanden braucht, der auch eine Priorisierung dann hat oder halt irgendwie auch sagt, das machen wir jetzt und das machen wir vielleicht erst später, weil natürlich irgendwo jeder trotzdem in seiner eigenen Bubble ist und sagt, ja, nee, dieses Thema ist mir jetzt am wichtigsten.
Ja, eben, deswegen ist das One Team, wie du sagst, es geht viel um die Priorisierung und einfach die Nutzer, also von Anfang bis zum Ende mit reinzuholen. Und es bringt ja nichts, wenn man sagt, okay, und das ist so, deswegen ist Design Thinking gut und wichtig und Nutzerzentrierung und Design Thinking, aber bei Produkten ist einfach das ganz, ganz wichtig, auch die Engineers oder die Teams dazu zu befähigen, dass sie Entscheidungen treffen können, die nutzerzentriert sind oder die einfach dementsprechend die Probleme lösen, die man in guten Setups, zum Beispiel Continuous, du hast es eigentlich angesprochen, Continuous Discovery, Continuous Delivery Setups macht, oder Dual-Track Agile, zu sagen, okay, wo sind Probleme, wo sind Schwierigkeiten? Es kann ja sein, dass mal ein Feature oder ein Sprint nur darauf ausgelegt ist, Bugs zu beheben oder sowas. Ja? Oder einfach zu sagen, okay, das ist jetzt nicht immer nur nutzerzentriert, sondern es muss auch mal Stabilität sein, was ist ja auch irgendwie auf die Nutzerzentrierung einzahlt. Ja? Von daher ist einfach das gemeinsame Priorisieren, Produktmanagement, Design also und Technologie, ganz, ganz wichtig zu sagen, man macht es gemeinsam, dass man ein Team schafft und nicht zu sagen, hey, man hat selbst im Team oder beim Produktentwicklungsprozess schon eigene Silos. Natürlich hat man unterschiedliche Brillen auf, aber die müssen ja zusammengehen. Also von daher, muss ein Team werden und das ist einfach ganz, ganz wichtig, ja. Der verschiedenen Themen.
Das ist auch der, das ist auch die Brücke, sag ich mal, zu dem Thema, was wir gerade hatten. Du hast das auch kurz mal Dual Track Agile irgendwie angesprochen. Das ist auch so ein Thema, was da mit reinspielt. Product Thinking ist ja quasi, sag ich mal, in a nutshell, wir denken nicht mehr jeder in seinen eigenen Silos, in eigenen kleinen Teilprojekten, sondern wir denken in einem großen Produkt. So, wir denken das zum Ende hin. Und da jetzt eben dieses ganze Thema Dual Track Agile, weil wir es gerade eben mal ganz kurz angerissen hatten, ist ja dann quasi eben eine Herangehensweise, oder erklärt du mir einfach am besten nochmal, was genau ist das und warum passt es so gut in den Product Thinking Kontext?
Genau, also das ist einfach, Marty Kagan hat den Begriff schon relativ lange sogar, Dual Track Agile, schon relativ lange definiert oder am Markt gebracht, und jeden, der im Produktuniversum arbeitet, kennt Discovery und Delivery. Also Discovery ist einfach das gemeinsame Entdecken von Problemen oder Herausforderungen, Prototypen, Lösungsstrategien finden. Also da kann man sogar in der Discovery die Designer werden das kennen, den Double Diamond in irgendeiner Art und Weise durchgehen und dann in der Discovery sogar durchgehen, um vielleicht da irgendwie so ein hypothetisches Prototype zu haben. Ja, kann man immer machen, wie man will. Also Discovery ist einfach das gemeinsame Entdecken von Problemen und Lösungsansätzen finden. Delivery ist dann wirklich die Implementierung, dementsprechend zu sagen, okay, man geht in den Delivery Track und bringt da wirklich ein Artefakt oder ein Product Increment im Scrum, Kanban, je nachdem, auf die Straße, das dann wieder getestet oder wirklich gelauncht werden kann oder released werden kann. Und das ist einfach in einem Parallelzyklus, dass Teams vielleicht zum einen gemeinsam Discovery machen, dann gemeinsam Delivery fokussieren, je nachdem. Also da gibt es auch unterschiedliche Setups, wie man das macht. Es gibt vielleicht auch Szenarien, wo man sich vorstellen kann, es gibt nur ein Team, das nur Discovery macht, parallel zu Delivery, und dann gibt es kleine Mini-Wasserfälle, wo das rübergespielt wird, oder das ganze Team geht in die Discovery, in die Delivery. Da gibt es auch nicht den heiligen Gral zu sagen, das muss so gemacht werden, weil dann funktioniert es. Das liegt immer an der Größe des Projekts oder des Produktsetups. In welchem Zusammenhang arbeitet man? Arbeitet man in einer Produktunternehmung? Arbeitet man in einem eher klassischen Konzern, wo ein Produkt gemacht wird? Also das muss sich dann einspielen. Aber wichtig ist, es gibt Discovery, gemeinsames Entdecken, und Delivery, dann die Implementierung in irgendeiner Art und Weise.
Das ist ja, ich meine, es ist ja immer so, glaube ich, die Frage zwischen, was ist theoretisch auf dem Papier, was hat jemand als Modell entworfen und wie kann ich es in der Praxis anwenden? Weil ich meine, wir hatten das, jetzt ist es Dual Track Agile, vor ein paar Jahren war es einfach nur agiles Arbeiten. Natürlich ist es am Papier wahrscheinlich einfach eine Thematik, die wahnsinnig gut funktioniert, wenn sie richtig ausgeführt wird, aber wenn du dann natürlich in ein Setup kommst, wo die Hälfte diesen Begriff einfach noch nicht gehört hat, geschweige denn das irgendwie in ihre Arbeitsweise integriert hat, dann kannst du natürlich auch, vor allem, ich meine, ihr werdet es ja wahrscheinlich wissen als externe Agentur, kann man da natürlich reingehen und sagen, okay, so machen wir das jetzt, weil das ist effektiver, aber wird es halt wahrscheinlich nicht sein in dem Setup, weil du das natürlich aus den Köpfen wahrscheinlich nicht so schnell rausbekommst.
Ja, also wichtig ist, also und da, das hat sich schon in den letzten Jahren geändert, dass die Unternehmen da absolut offen dafür sind, und weil es einfach funktioniert, einfach genau diese Brille aufzusetzen oder zu sagen, okay, man erreicht den Idealzustand, dass einfach ein Team stattfindet, das gemeinsam ein gemeinsames Verständnis hat. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, und dann die verschiedenen Brillen oder die verschiedenen Arbeitsweisen annimmt, und wie du sagst, das früher war es nur Agile, jetzt ist es wirklich so zu sagen, okay, man arbeitet an einem Produkt gemeinsam, und da gehört einfach das auch mit dazu, zu sagen, okay, man lernt kontinuierlich, und das ist das wichtige Thema, das man da reinbringen muss, und es geht ums Denken, um die Bereitschaft und einfach um die Wege kürzer zu machen, nicht so hier ist Design und hier ist Entwicklung und wir sprechen nicht miteinander. Also ich glaube, das ist der falsche Weg. Und dass man das dann in ein kontinuierliches Learning-Setup bringt, Learning-Setup können wir auch schön passwürdig auf Englisch sagen, ist natürlich schon was, wo ich denke, dass, oder wo wir auch merken, dass es absolut in die Richtung geht.
Ja, ja, und es ist ja auch, um es da halt nochmal gleich zu konkretisieren, ja, dieses Thema, wo ist genau der Unterschied zwischen einem agilen Setup und diesem ganzen Thema Dual Track Agile, wo man ja im Wort schon hat, es passieren zwei Themen auf einmal. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe und das nochmal kurz zusammenfasse, ist ja eigentlich zu sagen, diese Discovery-Phase und diese Delivery-Phase passiert möglicherweise im selben Team oder in verschiedenen Teams zum gleichen Zeitpunkt und eben nicht dieses, ich habe einen Sprint, was ich als mein Projekt ansehe, meinetwegen von Designseite, und gebe das dann als nächstes Silo an das Development weiter, was daraus wieder einen Sprint macht. Weil dann hast du im Gesamtprozess wahrscheinlich wieder kein agiles Arbeiten.
Ja, genau. Also, aber du, was nicht heißt, dass man nicht falsch versteht. Ja, klar. Dual Track Agile, aber natürlich auch in Sprints.
Das ist auf jeden Fall, ja, klar. Ja.
Genau. Aber ja. Es ist nicht der, hier ist ein Design Sprint und die Entwickler machen dann was anderes. Also, das funktioniert schon so. Also, und die sind halt eher, sagen wir mal so, das Team ist eher synchronisiert in irgendeiner Weise, aber die Arbeit findet natürlich in Sprints statt. Aber die Wasserfälle, das Ziel ist es, die Wasserfälle aufzulösen, beziehungsweise das kontinuierliche Lernen zu integrieren, weil teilweise, als du vorher gesagt hast, nur agil im Scrum-Prozess, und da waren die natürlich die Designer auch als Entwickler im Scrum-Prozess integriert, ja, aber es gab nicht die Phase zu sagen, okay, was tun wir denn überhaupt? Welche Probleme lösen wir denn? Und ich erkläre das immer ganz, vielleicht hilft es noch ein bisschen, ich sage immer, Discovery ist dafür da, herauszufinden, was die richtigen Dinge sind. Und in der Delivery kümmert sich darum, dass man die richtigen Dinge richtig implementiert oder richtig macht, ja, um dann wieder daraus zu lernen. Das ist einfach das Wichtige. Also natürlich sind die synchronisiert, aber du hast einfach nochmal eine andere Qualität und nicht nur das Stuhle, und das ist in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen zu verkommen, gab auch verschiedene Artikel zu SAFe, also zum Scaled Agile Framework, wo man Scrum wieder skalieren will und so weiter, zu sagen, hey, man ist nur dafür da und arbeitet die Tickets ab, die der PO irgendwie priorisiert, die im Backlog sind, und man arbeitet Sprint für Sprint ab, macht vielleicht eine Demo, aber zu sagen, hey, was lernen wir überhaupt daraus? Was müssen wir überhaupt tun? Wir haben ein Empowered Team, das auch autonom vielleicht eine Entscheidung treffen kann und sagen, nee, das ist jetzt nicht das, was der PO sagt, und das steht vielleicht auf unserer Zielroadmap für 2022 oder 2021, und das muss jetzt abgearbeitet werden, weil irgendwer das entschieden hat. Nee, das Wichtige ist, zurückzugehen und zu sagen, man macht eine Discovery-Phase und sagt, was müssen wir denn überhaupt tun, ja, um Kundenzentrierung oder, ja, die Probleme zu lösen. Das, genau, ist einfach das Wichtige am Ganzen.
Ja, es ist wahrscheinlich dann auch so dieses, ich glaube, am Ende kommt es wahrscheinlich auf die Kommunikation drauf raus und darauf, wie gut das Team befähigt ist, weil ich meine, der Blick über den Tellerrand, der ja immer so gepredigt wird, beinhaltet das ja eigentlich. Wenn ich jetzt irgendwas schaffe, und dann in dem Moment, wo ich es jetzt da habe, mit 3, 4, 5 Leuten zusammensitze und mir es kurz angucke und reflektiere, ob das, weil ich eben in diesem Produkt denke am Ende des Tages und reflektiere, ob ich sage, geht das in die richtige Richtung, dann bin ich ja eigentlich schon wieder in einer Discovery-Phase, weil ich mir dann schon wieder die Frage stelle, ist das genau das, was gelöst werden muss, wenn ich es jetzt, gut, dann.
Genau, so kann man sagen. Also das ist ja genau das. Es kann sogar sein, dass du dann, weil du brauchst einfach die Zeit oder auch den Raum, um zu sagen, hey, was müssen wir tun, gemeinsam im Team, gemeinsam mit den Leuten. Und ich sage nicht, dass jeder Entwickler, gerade wenn du ein 8- oder 10-Mann-Team hast, dass jeder dann voll in die Discovery mit rein muss und so weiter. Also das ist, da gibt es nicht den heiligen Gral, sondern es muss passieren, dass man sich darüber Gedanken machen darf.
Ja, weil das ist nämlich auch noch so eine Frage, die ich hätte, weil es wird ja immer so ein bisschen verteufelt, so dieses wir müssen irgendwie alle an einem Großen denken und jeder, der so ein bisschen an sein Arbeitspaket denkt, macht was falsch. Ist ja immer so fühlt sich's manchmal, ja, zumindest für mich so an. Genau, Daumen runter dafür. da stelle ich mir die Frage, und ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen gemacht hast, aber kommt es da nicht auch einfach manchmal vor, dass man sich so ein bisschen verliert in der ganzen Thematik, zu sagen, okay, jetzt weiß ich so gar nicht mehr, was überhaupt eigentlich meine Rolle ist. Weil zumindest ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, ich weiß, wenn ich meine To-Dos habe, dann weiß ich ganz genau, dass ich die, wenn ich eine Deadline habe bis Freitag, meistens bis Freitag abgearbeitet sind. Und ich dann mental zum einen weiß, okay, ich habe was geschafft, und dann aber auch, sag ich mal, mit 9 Punkten, das eine ist abgehakt, das fertig, mit 9 Punkten weitermachen kann. Gibt es da einen Konflikt?
Ja, also das ist immer das Team. Und da gibt es verschiedene Menschen, verschiedene Rollen, Leute, die lieber entwickeln und die Punkte gerne abarbeiten, das sind enorm wertvoll, ja. Und das ist enorm wichtig. Und wie du sagst, ich habe gerade gesagt, Daumen runter, das ist auch, gibt auch so das Thema mit introvertierteren Personen, die nicht immer nach vorne gehen und so weiter. Die vergisst man gerne immer, weil immer die Leute, die immer gerne nach vorne gehen, immer natürlich mehr Sichtbarkeit in irgendeiner Weise haben. Aber absolut, das ist auch das Wichtige, dass man das einfach mit reinbringt, zu sagen, hey, wir müssen in einen Arbeitsmodus kommen, wo wir uns voll auf die Entwicklung konzentrieren beispielsweise, oder wirklich fast einen Tunnel schaffen, wo es einfach dann keine Ablenkung gibt, sondern man wirklich sagt, okay, man arbeitet Tasks ab, das schließt sich nicht aus, und gerade sowas muss man einfach mit reinbringen. Und wenn da Leute auch nicht so sind und sagen, hey, sie sind eher überhaupt nicht kommunikativ. Ich habe mit vielen Menschen gearbeitet, jeder kommuniziert in irgendeiner Weise, aber viele wollen dann, weil sie einfach nicht wollen.
Ja.
Nee, ist ja auch nicht schlecht.
Ja, ja, genau. Ja.
Und das kriegt man rein, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man aufs Team schaut. Deswegen gibt es auch nicht den heiligen Gral, der für alle funktionieren muss. Ja, das wird immer so proklamiert. Das kommt immer aufs Team drauf an. Das Team muss funktionieren, oder das Team soll funktionieren. Das soll im besten Fall schlaue Entscheidungen herausfinden. Und da gehören dann alle dazu, und jeder hat seine Rolle und jeder hat seine Stärken und seine Schwächen, und das muss man einfach auch akzeptieren. Und das, glaube ich, gehört auch dazu für gute Leader, also zu sagen, hey, wie balancieren wir das? Wie bringen wir das ins Verhältnis? Wie setzen wir die Stärken unterschiedlich ein? Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man nicht alle einfach vergleichen kann. Und das ist sowohl eher im Designbereich, als auch eher im Managementbereich oder Produktmanagement, Produktleadership-Bereich, als auch in der Technologie. Da gibt es solche und solche in jedem Thema, und jeder fühlt sich in einer anderen Facetten wohl, und das, glaube ich, muss man auch schaffen, dann wird es auch ein gutes Team. So. Ja. Ja.
Du hattest es vorhin mal kurz gesagt, dass jetzt in so einem Prozess, sei es jetzt Agile, sei es Dual-Track, Agile, wie auch immer, dass es sehr viel auch darum geht, das Team zu empowern und zu sagen, trefft eigene Entscheidungen. Ist natürlich auf der einen Seite schön und gut. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch aus gutem Grund jemanden, der ein Produktmanager ist, weil er vielleicht nochmal andere, sich tagtäglich noch damit befasst, auch andere Blickwinkel einfach zu sortieren und explizit zu betrachten. Wie würdest du sagen, kann man das irgendwie unter einen, oder passiert das, dass man dann auch einfach die Leute irgendwie herbremsen muss und sagen muss, ja, es ist alles schön und gut, also es ist super, ich meine, wir fördern Ideen, aber jetzt ist auch mal wieder gut. Jetzt trifft ein Produktmanager eine Entscheidung, was gemacht wird und was nicht.
Ja, also absolut, das ist immer ein Thema. Das ist immer ein Riesenthema, gerade auch zu sagen, hey, Teams sollen autonom die Entscheidungen treffen. Ja. Gerade wenn es aus einer eher anderen, ich habe irgendwann hast du angesprochen, zwischen Projekt und Produkt denken, ja, wenn es aus einer Projektwelt kommt. Und wir haben das auch oft, dass irgendwer hat Budget und irgendwer ist der Budgetgeber. Da darf man auch nicht naiv reingehen und sagen, okay, das darf man nur das Team entscheiden. Ja. Also oder das Team darf autonome Entscheidungen treffen. Also ich glaube, das ist auch für viele junge Unternehmen, für viele Startups natürlich, weil die haben auch irgendwie eine Finanzierung zu tun. Ja, irgendwer hat immer irgendwer zahlt immer die Rechnung. Hört sich jetzt blöd an, aber irgendwie ist es immer so, und irgendwer will dann immer seinen Einfluss geltend machen, um es mal so auszudrücken, und dann kommt man immer natürlich wieder in die Balance, in die Verhältnismäßigkeit. Okay, wo tut man es, wo tut man es nicht? Und da sage ich, kann ich nur mit den Rat geben, das muss ich ausbalancieren, ja, und deswegen ist das Stakeholder-Management oder das Management von genau solchen Themen enorm wichtig, auch zu sagen, hey, wie autonom darf das Team entscheiden? Ich bin absolut Fan davon, dass das Team sehr, sehr wohl autonome Entscheidungen trifft, ja? Weil ich glaube oder auch die Erfahrung gemacht habe, dass das dann in der Regel schlauer wird. Da kommt natürlich besseres Produkt rauskommt, mit auch besseren Erfolgsraten in irgendeiner Weise. Aber das muss natürlich auch im Rückspiegel kommuniziert werden, argumentiert werden, warum und weshalb. Und dazu gehört Daten dazu, da gehören KPIs dazu, je nachdem, was man da misst, was man da trackt. Da gehört natürlich auch vorne dann viel Vertrauensvorschuss dazu oder Vertrauen erarbeiten. Das muss man einfach sagen, ja. Und aber auch dann dementsprechend auch die Verantwortung zu sagen, das hat jetzt nicht funktioniert, was müssen wir ändern? Ja, das ist mit Freiheit, Autonomie kommt natürlich auch dementsprechend eine businessseitige Verantwortung. Ja? Zu sagen, man steht für etwas ein. Und das muss immer passen. Und teilweise ist es aber auch so, natürlich zu sagen, es geht nicht immer. Ja? Manchmal muss der Produktmanager oder der PO oder sind die Entscheidungen anders getroffen, weil einfach das System anders ist oder die Kultur im auftraggebenden Universum anders ist. Ja, das ist auch völlig okay, aber man muss einfach sagen, okay, man muss sich dessen bewusst sein und sagen, wo geht man hin? Und auch wenn das Team nicht autonome Entscheidungen fällen kann, muss es ein Team sein, ja, damit einfach da ein gemeinsames, okay, das tun wir, und ein gemeinsames Verständnis da ist, dann ja, haben wir das, glaube ich, auch gekriegt, dass es auch so gut wird.
Genau, also klingt super einleuchtend, ist ja auch, sag ich mal, wieder die Kernaussage zu sagen, wenn man es schafft, dass alle an irgendwie trotzdem, obwohl, sei es jetzt autonome Entscheidung zu treffen oder nicht, ich meine, in einer gewissen Weise macht man das ja immer, indem man eigene Ideen verwirft oder auch nicht, aber sozusagen diese produktfokussierte Denke hinzubekommen, die ja auch wahrscheinlich für euch als Agentur super wichtig ist, weil ihr natürlich nicht an eurem eigenen Produkt rummurkst, sondern ihr natürlich an Produkten von Kunden und denen gegenüber auch eine Verantwortung habt, da den Job
Murksen
gut zu machen.
Gut, ja. Ja. Das kann man gut.
Ja, ja. Wie ist denn das? Weil man muss ja irgendwie diese Sicht auf diese produktgerichtete Sicht irgendwie etablieren im Team. Sei es jetzt, wenn man neue Leute mit dazu holt, oder wenn man jetzt, wenn ich jetzt so vorstelle, jemand hört zu, denkt, sagt, okay, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Herangehensweise, und oftmals passiert das ja auch automatisch schon irgendwie, aber wenn man sagt, ich möchte jetzt dieses Thema aktiv vorantreiben und aus meinem Entwicklungsprozess, meinem nutzerzentrierten Prozess in der Produktentwicklung, ich möchte, dass die Leute das Produkt im Fokus haben. Wie stellt ihr das an? Macht ihr irgendwie eine Art Wissenstransfers oder wie läuft das bei euch ab? So, was unternehmt ihr für Maßnahmen, sicherzustellen, hey, die Leute sind, man hat immer so dieses Product Thinking einfach bei den, ja, Leuten. Was, wie macht ihr das?
Absolut, also wir haben, da ist unsere Geschäftsführung wirklich auch gut dahinter, es war nicht immer so, muss man sagen, also wir sind halt auch, aber das hat sich in den letzten Jahren wirklich gut eingespiegelt, zu sagen, wir haben Design und Engineering, also mit dem Chief Design Officer, die Rolle Chief Design Officer, und auf der anderen Seite Chief Technology Officer, so auf oberster Ebene verankert und treiben das dann dementsprechend auch weiter, und die zusammen, ja, natürlich mit einer Business-Sicht, die dann aber teilweise auch von unseren Kunden kommt, sagen wir einfach, das ist schon, wir sind dafür verantwortlich, dass das Produktdenken auch in unser Unternehmen kommt, zu sagen, hey, wenn wir Kundenprojekte angehen, dann brauchen wir immer dieses Mindset, ja, zu sagen, wir denken in Produkte, wir wollen Probleme identifizieren, wir wollen dafür Lösungen schaffen, wir wollen das Richtige tun, im richtigen Weg, ja. Das Ganze zu educaten, zu reinzubringen, ist natürlich enorm wichtig. Das tun wir auch. Und wir haben auch dementsprechend unsere Modelle, also beispielsweise nutzen wir Dual Track Agile oder bringen das mit rein, zu sagen Discovery and Delivery. Auch wenn es jetzt kein Projekt ist, wo es vielleicht auch nur um Produktmanagement und Entwicklung geht, ja. Kann auch sein, dass man nicht unbedingt einen Designer braucht für eine Plattform oder je nachdem, oder wo oder das unterschiedliche Setups. Aber einfach zu sagen, okay, man hat so die Bausteine, die für uns notwendig sind, dass man auch zum Beispiel sagt, hey, der erste Launch ist nicht nur ein funktionelles Ding, sondern das muss immer ein bisschen mit Liebe sein, zum Beispiel ein Minimum Level Product oder sowas. Das Denken, verschiedene andere Bausteine reinzubringen, die sind einfach ganz, ganz wichtig, dass wir das treiben, und so wird es auch, also nicht das von oben nach unten, aber so wird es auch gelebt. Wir haben relativ flache Hierarchien, einfach das auch reinzubringen. Wir haben auch verschiedene Knowledge-Exchange-Formate. Das liegt alles transparent offen da. Und ja, das ist einfach schon, wird Teil unserer Kultur, unserer DNA, oder ist es schon. Ja. Und das ist einfach so. Ja, sorry. Ja.
Nee, alles gut, weil du es vorhin gesagt hast, dass du da auch sehr eng bei euch mit eurem Chief Technology Officer dann quasi ihr das sozusagen Hand in Hand euch da auch abstimmt und synchronisiert und sagt, okay, das ist für uns eine Herangehensweise, wir haben gemerkt, das funktioniert, Und dann kann man das quasi von oben mit dem entsprechenden Rückhalt natürlich auch, ich meine, das ist auch immer so ein Thema, man redet über die Projekt-Setups, als wäre das irgendwie immer das Einfachste auf der Welt, aber ich meine, da kommen viele Leute zusammen und da gibt es natürlich auch irgendwie Reibung. Aber wo ihr dann sagt, okay, im letzten Step seid ihr beide d'accord miteinander zu sagen, okay, wir haben am Ende des Tages dieses Produkt vor Augen, das sind wir uns einig, da sind wir uns bis auf Management-Ebene einig, so wollen wir das angehen. Das ist auch immer dann die letzte Frage, die, oder wenn diese Frage mit einem ja, das trägt zur Nutzerzentrierung bei, das macht daraus ein besseres Produkt, zu sagen, okay, dann können auch beide Seiten quasi dann fein mit sein.
Zu sagen, ja, okay, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir auf der Ebene auch mit CEO sagen, wir stimmen jedes Produkt ab.
Nee, 1.800
Mitarbeiter.
Das ist klar.
Das Denken, die Vision, unser Mindset und so weiter, das ist da, damit die Leute, die dann wirklich mit Kunden zusammenarbeiten, und das tun teilweise auch mein CTO oder mein CTO-Kollege Tom und ich, arbeiten auch noch hands-on an Projekten an Produkten. In Projekten müssen wir immer so sagen, als Agentur oder als Dienstleister. Es ist natürlich so, dass wir da immer mitarbeiten und das Denken nach vorne bringen. Und das ist wichtig. Heute hatte Tom beispielsweise den ersten Aufschlag für unsere neuen Mitarbeiter zu sagen, Product Thinking, was heißt das für uns, dass die neuen Mitarbeiter da gleich abgeholt sind, zusammen mit CEO. Und das ist einfach immer das, was ganz, ganz wichtig ist, das reinzubringen, um dann wirklich auch von Agile-Tester, sage ich jetzt mal, bis zu einem PPO, Proxy Product Owner oder Product Owner, Product Manager und ein Designer und ein Entwickler, das alles reinzubringen. Da gehört natürlich, das Schöne ist, es funktioniert ja auch für Datenprodukte. Ja. Es geht ja nicht nur um wirkliche Apps, weil ein bekannter Begriff ist, sondern auch Datenprodukte zu sagen, okay, ich baue eine Recommendation Engine oder irgendwas anderes, das auf Daten basiert, das mir Vorschläge liefert, die vielleicht nicht mal ein User Interface haben, sondern es ist einfach nur eine
Schnittstelle dann irgendwo,
Ja, irgendwie sowas, und das funktioniert ja auch, das Denken. Ja. Zu sagen, okay, was ist das Problem, wie gehen wir hin? Und wir haben da, als wir das mal gemacht haben, das Experiment mit unseren Data Scientists beziehungsweise unseren ML-Jungs und Mädels, die gehen genauso ran, wie wenn man so rangeht. Das ist halt nur eine andere Art und Weise, und deswegen funktioniert das Product Thinking.
Ja, ich schätze auch mal, das ist gut. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dann quasi so, vielleicht so als abschließende Frage, würdest du sagen, dass um das ganze Thema Product Thinking, also wirklich im Produkt zu denken, dass es eigentlich immer der wichtigste Punkt ist, zu sagen, man muss das im Groben verstehen, wo man hin will mit dem Produkt? Also muss man schon ein Schemen vor Augen haben, oder kann man auch ins Blinde reingehen?
Also was ich immer gern mag, ist, also man braucht erstmal ein Problem, das man lösen will. Das ist das allererste, und dafür braucht man irgendeine Vision, wie es aussehen soll. Und wenn man die beiden Themen hat, okay, man hat ein fundamentales Problem, ja, das man lösen will, und eine Produktvision. Und Produktvision heißt nicht, ich will irgendwie eine Autobahn, sondern ich will das Problem lösen. Ja. Und dazu gehört natürlich, das kann Dienstleistung sein und so weiter. Das ist das Schöne an digitalen Produkten, weil das immer einen Service dabei hat. Ja. Von daher ist aber die Produktvision essentiell, und dann kann man es runterbrechen auf eine Strategie, vielleicht auch eine Vision, auf eine Roadmap, und dann zu sagen, hey, was gehen wir als erstes an, wir priorisieren es durch, machen Discovery, machen Delivery, und dann nähert man sich der Vision an. Und die Vision, das ist einfach das Schöne, das ist was, da gibt es vielleicht 1000 Wege dazu, ja, aber die Vision ist immer so, das ist längerfristig, das ist und das ist wirklich was enorm, enorm wichtig ist, ohne das Bild zu sagen, wo wollen wir überhaupt hin, was ist unser North Star, was ist unser angestrebtes Bild in der Zukunft, was die offizielle BWL-Definition ist. ist enorm wichtig. Ja, das ist enorm, enorm wichtig, das zu haben. Und das machen wir auch, müssen wir immer rausfinden am Anfang eines Projekts oder einer Partnerschaft mit dem Kunden.
Okay. Finde ich ein guter Punkt, weil Oder auch, sag ich mal, ein gutes Schlusswort. Wir sind nämlich auch schon
ist
wieder
gut,
über.
Ist gut, wenn man mit der Vision aufhört.
Genau.
Wenn die Vision unser Schlusswort.
Genau, ist es so. Oh,
richtig schön aufgezogen.
Genau. es ist, weil einfach in der Diskussion, glaube ich, manchmal ist, man fantasiert sehr viel rum, aber am Ende des Tages muss man dann doch mit irgendwas starten, so. Und das ist am Ende des Tages immer, sich mit dem Kunden zusammenzusetzen, zu sagen, wo wollen wir ungefähr hin?
Ja, oder im Team, je nachdem, wie man das Setup macht. Das geht auch mit Startups, je nachdem, wo man hingeht, wo wollen wir hin, das ist immer so das ganz, ganz schöne Bild. Und dann sagt man, okay, dann kann man daran glauben. Ja, da wollen wir hin und dann kann man das auch machen.
Jo. Johannes, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst, und es hat mich noch mehr gefreut, dass wir dieses Mal das auch mit Aufnahme hinbekommen haben.
Ich hoffe, es
kann. Dementsprechend vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da warst, und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht.